Ja, okay. Und wir hatten uns überlegt, also erstmal überhaupt, okay, nicht? Das ist eine relativ grobe Prozessäquivalenz, die also Prozesse zusammenschmeißt, die sich schon auf irgendeiner Ebene essentiell unterschiedlich verhalten. Aber naja, was eben essentiell unterschiedlich ist und was nicht, darüber besteht eben erstmal keine grundlegende Einigkeit. Das heißt, man geht vielleicht mal formal an und analysiert, was erwartet man denn von einer Prozessäquivalenz für Eigenschaften. So. Und die Eigenschaften, die man da isolieren kann, sind eine Prozessäquivalenz soll eine Tool, die ist tatsächlich eine Äquivalenzrelation sein. Sprich, sie sollte also reflexiv, symmetrisch und transitiv sein. Gut. Und offensichtlich ist das hier der Fall. Ja, so wie ich das definiert habe, einfach. Formal gesagt, es ist der Kern einer Abbildung.
Ja.
Also immer wenn ich eine Abbildung habe und zwei Dinge dann für äquivalent erkläre, wenn die Abbildung sie aufs Gleiche wirft, dann habe ich eine Äquivalenzrelation definiert. Das kann man sehr schnell nachdenken. So, nicht? Insofern offensichtlich ist das eine Äquivalenzrelation. Und das nächste, wie habe ich es genannt? Für Kongruenz, ne? Hab ich's genannt? Und zwar etwas salopp formuliert: Wenn ich zwei Prozesse P und Q für äquivalent erkläre, dann ist eine zumindest wünschenswerte Eigenschaft, dass die dann auch in irgendeinem beliebig definierten Kontext sich äquivalent verhalten. Also mit anderen Worten, zwei äquivalente Maschinen sollten dann äquivalent bleiben, wenn ich irgendwelches Zeugs drumherum schraube. Also wenn ich zum Beispiel neben die Kaffeemaschine eine zweite Kaffeemaschine und drei Kaffeetrinker stelle, die alle interagieren lasse, dann sollte das tunlichst immer noch äquivalent sein. Oder wenn ich zum Beispiel die Interaktion Kaffee verbiete oder sowas, ja, dann sollte das, was rauskommt, immer noch äquivalent sein. So, und das ist also keineswegs mehr so selbstverständlich. Ja, das sieht man der Definition nicht unmittelbar an, dass das eine Kongruenzrelation ist. So, und da kümmern wir uns gleich drum. Ich deute einmal auf einen Unterschied hin. Was wir also letztes Mal gesehen haben, ist, dass der Unterschied ja vor allem sich zeigt, ja, wenn ich das Ding parallel schraube zu einem Kaffeetrinker. Also jemanden, der nur Kaffee trinkt. Ja? Also wenn ich zum Beispiel diesen hier nehme, CM1 und hier CM2, ja? Wenn ich den parallel schraube zum Kaffeetrinker und die Labels alle verstecke, ja? Also wenn ich einen Coffee Addict hatten wir ihn genannt, ja? Das ist jemand, der ständig nur Kaffee trinkt und sonst nichts tut. Und uns dann das hier angucken. CM1 parallel geschaltet mit CA. Naja, dann vorsichtig, wir haben gesehen, dann kann es immer noch sein, dass der Kaffeetrinker trotzdem ständig Kaffee trinkt, wenn er sich dann halt bei Starbucks holt oder sowas, ja, wenn die Kaffeemaschine ihm nur Tee gibt. So, wenn wir da jetzt also Kaffee und Tee verstecken, ja, die also nicht, dann ist die Wirkung davon, dass dieses System hier diese Übergänge, wo man also sichtbare Übergänge gemeinsam mit Kaffee und Tee kriegt, nicht mehr machen kann und deswegen nur noch synchron funktionieren kann, wo also dann der Kaffeetrinker den Kaffee trinkt, der auch aus der Maschine kommt und das Ganze dann eine Silent Action ergibt. Ja, das ist dann noch erlaubt. So, nicht? Und da sieht man, dass also in diesem System hier alles wunderbar funktioniert. Ja, man bekommt also einmal Coin und dann eine Silent Transition.
Ja. Da rechts wird's böse.
Und da rechts wird's böse, nicht? Also hier links ergibt das. Ein System dieser Form. rechts sieht das System eben anders aus. Da kommt die Tautransition nur auf der linken Seite und auf der rechten Seite kommt eben nichts. So, trotzdem ist es aber hier, also aus formaler Sicht ist das nicht schlimm. Ja? Warum? Na, diese beiden Systeme sind immer noch Trace-äquivalent. Nicht? Was sind die Traces? Na, Lidera Trace, Coin und Coin Tau. Ne? Hm. Das ist auch hier ein Trace-Peak, wo Coin kommt und man dann stecken bleibt, sieht man. So, es ist auf dem Zettel, den ich jetzt heute Morgen schon online gestellt habe, ist eine Aufgabe drauf, wo also versucht wird, das auf die offensichtliche Art zu reparieren. Ja, also man denkt, ja, den Unterschied, den müsste man doch eigentlich sehen können. Und was sieht man? Man sieht, dass es hier so ein Trace gibt, der hier irgendwie definitiv zu Ende ist. Ja, also es ist ein Unterschied zwischen dem Trace hier, der nur das Anfangsstück von diesem zweischrittigen Trace ist, und dem Trace hier, den ich nicht weiter verlängern kann.
Und was ist das überhaupt drin? Also ich meine, was passiert, nachdem man da auf den rechten Pfad lang geht? Ich meine, man ist in irgendeinem Zustand, der sich verhalten würde wie diese Kaffeemaschine 2, wenn man die rechte Seite lang geht.
Ja.
Aber man kann mit dem System gar nichts mehr machen.
Nee, das ist ein Deadlock.
Das ist ein Deadlock. Also das ist ein
klassischer Deadlock. Ja, also okay. Deadlocks kommen ja normalerweise nicht daher, dass ich sie programmiere, so wie in meinen
Kaffeemaschinen.
Sondern aus solchen Unfällen, genau. Nicht? Da steht jemand und will Kaffee und die Maschine bietet aber nur Tee. Da stehen sie dann in alle Ewigkeit. Passiert nichts. Ja, das ist genau ein
Deadlock. Okay.
Ja, ich will den Drucker haben, aber ich komme hier ran. Ja,
so das heißt, das System kann parallel quasi in alle Ewigkeit laufen oder irgendwann mal in den Deadlock reinlaufen?
Ja, na gut, da habe ich es hier als eine Einmal-Kaffeemaschine gemalt.
Ja gut, also, wenn man das jetzt
rekursiv gemacht hätte, ja, dann würde das so laufen, genau. Ne? Ja, aber auch mit Rekursion, ja, würde man den Unterschied, also jetzt, dass man den Traces nicht sieht. Ne? Mhm. So, nicht? Und wie gesagt, dann kann man eben auf die Idee kommen, da diesen Pfad rechts, also als was Besonderes anzusehen, eben als etwas, was in den Deadlock reinläuft. Und dann mal gucken, wie sich das der Begriff, der Äquivalenzbegriff, den man dann kriegt, so verhält. Ja, das ist also dann Gegenstand der Aufgabe, den Äquivalenzbegriff im Allgemeinen am Beispiel zu analysieren. Das ist übrigens was in der anderen Welt, nämlich der CSP-Welt, wo also alles nur über Traces läuft. Ja? Also wir machen hier CCS. Ein CCS hat einen anderen Äquivalenzbegriff, zu dem wir vielleicht nachher noch kommen und uns nächstes Mal. In CSP, da sind diese Traces im Grunde alles, was es gibt. Bis auf die Tatsache, dass eben auch, also auch in CSP hat man irgendwann mal eingesehen, dass man also die beiden Systeme lieber nicht so wirklich richtig als äquivalent ansehen sollte und deswegen diese Trace-Semantik weiter verfeinert. Zum Beispiel, indem sie eben so Blockaden mit aufnimmt. Mhm. Und verschiedene Dinge mehr. Es gibt also, weiß nicht, mindestens 5 wichtige verschiedene solche Trace-Semantiken für CCS. Und eine davon ist sehr verwandt zu dieser hier. Das ist die Standard-Semantik. Das ist die Failures and Divergences-Semantik. Wobei das hier rechte, das offenbar eine Failure ist, ja, so also schmeißen die Benutzer rein und es passiert nichts. Ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht genau, was die Divergences sind. Aber dann genau solche Prinzipien verwendet man also in der Semantik von CSP. So, wie gesagt, das wird im Detail in der Aufgabe gemacht. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal um Trace-Semantik. So, also Kongruenz. Ja, wir fragen uns also, definiert der Trace-Semantik wenigstens eine Kongruenz. Und unser Versuch, das hier zu invalidieren, der ist also gerade offenbar fehlgeschlagen. Ne? Das sagt natürlich nicht, dass es im Allgemeinen gilt, nur das ist also unser erster Klassifikationsversuch da gescheitert. Ja, und in der Tat gilt, dass also die Trace-Semantik keine Kongruenz ist. So, das steht aus irgendeinem Grunde nicht in Aceto et al. Ich hoffe also, das ist jetzt nicht unbedingt sogar falsch ist, was ich dir erzähle, aber ich habe es wirklich zu Hause sorgfältig nachgedacht. Und da es eine der anerkannten Prozessäquivalenzen ist, würde man also irgendwann gehört haben, wenn das keine Kongruenz ist. Es gibt berühmte Prozessäquivalenzen, die keine Kongruenzen sind, das werden wir auch machen. So, ja, was muss man denn da tun? Okay, ich habe hier geschrieben, irgendein Kontext. Ja? Es reicht natürlich, das jeweils pro Operation sich anzugucken. Ja? Also so einen Kontext baue ich aus Operationen zusammen und wenn das für jede einzelne Operation, die ich da nehme, gilt, dann gilt es eben insgesamt für Kontexte. Das heißt, wir nehmen uns einzeln die Konstrukte der Syntax vor. Das sind alles irgendwelche Operatoren f unterschiedlicher Stelligkeit. Nun gut, zum Teil sehr hoher Stelligkeit. Zum Beispiel der Summenoperator hat sogar unbeschränkte Stelligkeit. Aber immerhin, ich kann alles irgendwie als Operatoren ansehen. Und kann dann also für jeden einzelnen solchen Operator zeigen, dass das eine Kongruenz ist. Die Frage ist, wie gehe ich da vor? Also, das ist da eine gute Strategie. Und eine Strategie ist eben, die zu zeigen, dass ich tatsächlich hingehen kann und praktisch diese Trace-Menge, die dieser Äquivalenz ja unterliegt, durch primitive Rekursion zu konstruieren. Das heißt, formal heißt das, ja, ich habe also sowas hier zu definieren, ja, oder zu beschreiben, ja, die Traces eines zusammengesetzten Prozesses, das weiß ich, also nicht, also hier F ist also sowas wie parallel oder plus und so weiter, nicht? Und ich muss also die Traces von so einem zusammengesetzten Prozess beschreiben. Und ich tue das allein unter Bezugnahme auf die Trace-Mengen dieser Komponentenprozesse P1 bis Pn. Wenn ich das geschafft habe, dann habe ich offensichtlich gezeigt, dass das Ganze eine Kongruenz ist. Warum? Naja, wenn ich dann diese Dinge hier äquivalent austausche, also zum Beispiel P1 oder sowas, ja, gegen irgendwie P1', was dazu Trace-äquivalent ist, dann heißt das ja per Definition, dass dieses P1 dieselbe Trace-Menge, Entschuldigung, dieses P1' dieselbe Trace-Menge hat wie P1. Und wenn ich hier bei der Beschreibung von dieser Gesamt-Trace-Menge nur auf die Einzel-Trace-Mengen Bezug nehme, dann ändert sich da also nichts, wenn ich den Prozess austausche, solange die Trace-Menge gleich bleibt. So, nicht? Das muss ich jetzt also machen. Und zwar eben, bleibt mir nichts anderes übrig, als eben diese Prozessoperationen einen nach dem anderen durchzugehen. Fangen wir an mit Prefixing. Ja. So, ich will also jetzt Traces von A.P beschreiben. Und zwar einfach, indem ich annehme, dass ich Traces von P schon kenne, und daraus konstruiere ich das. Naja, intuitiv erstmal leicht zu sehen. Ja, also die Traces von A.P sind die Traces von P mit jeweils einem A vorne dran. Ja, aufgepasst, eine Ausnahme gibt es nämlich den leeren Trace, der kommt noch gewissermaßen dazu. Ja, das heißt, nicht, so ein Trace von A.P ist entweder der leere Trace oder irgendwas von der Form AW. Bei wegen Trace von P. Okay. Behaupten kann ich ja vieles und dass man das intuitiv irgendwie so gleich glaubt, ist ja auch schön, ja, aber beweisen können sollte man es gerne trotzdem. So, und wie beweise ich das? Nun, wenn ich hier einen Trace von A.P habe, dann heißt das ja, dass ich den herleiten kann mittels meiner CCS-Semantik, also mittels meinen Regeln. So, diese Regeln sind ja so schön syntaxgerichtet. Ja, die haben meistens nicht allzu viele Regeln, die mir erlauben, für einen Prozess bestimmter Form einen Übergang herzuleiten. Gut, bei Also der komplizierteste Fall ist halt Parallelkomposition, da habe ich drei Regeln, die ich da anwenden kann, muss also jeweils eine Fallunterscheidung machen. Bei Action Prefixing ist es wesentlich leichter. Ich habe nur eine einzige Regel in Anführungsstrichen, nämlich die Axiome des Systems, die mir gestatten, da Überleitungslänge herzuleiten. Ne? Das heißt also, ich mache also hier einen Unterbeweis, ne? Also ich mache noch einen Beweis auf. Ja. Also die einzige matchende Regel ist also die Regel für Action Prefixing, Act. Ja, setz mal Regel so ein bisschen in Anführungsstrichen, weil es ja keine Prämissen hat und man also als Regel ein bisschen schwach gebaut ist. Also. Ja, ich muss mir angucken, wie so ein Trace von A von P zustande kommen kann. So, da ist ja jetzt, kommt ja jetzt ein Wort. Ja, nicht ein einzelner Buchstabe, sondern ein Wort. So, es ist ja völlig normal, dass ich also bei Worten eine Fallunterscheidung drüber mache, ob sie leer oder zusammengesetzt sind. So, den leeren Trace, den kann ich vergessen. Ja, also selbstverständlich ist Epsilon ein Trace und andersrum habe ich Epsilon hier auf der rechten Seite. Brauche ich mich also nicht drum zu kümmern. Ich muss mich nur darum kümmern, dass die beiden Seiten meiner behaupteten Gleichung auf nicht leeren Worten übereinstimmen. So, das heißt, ich muss mich fragen, wann macht A.P. einen Übergang mit einem zusammengesetzten Wort, was dann im Allgemeinen die Form, im Allgemeinen die Form BW hat, ja, also B vorne ran hängt und irgendein Restwort W, macht in irgendeinem Zustand Q. Nun, das ist eben nach der Struktur dieser Regel genau dann der Fall, wenn erstmals dieses B hier gleich A ist. Ja, das ist dann die einzigen Übergänge, die ich hier herleiten kann, sind welche mit A. Also muss das B hier gleich A sein. Und naja, wenn ich dann diesen Übergang gemacht habe, bin ich gemäß dem Axiom ja in P. Und muss dann ja noch mit W weiterkommen nach Q. Okay, das heißt also, P macht einen Übergang mit W nach Q. So, nicht? Damit habe ich, die Gleichheit der beiden Sachen gezeigt. Ja, für ein nicht leeres Wort habe ich hier also einen Übergang genau dann, wenn das Wort mit A anfängt und der Rest ein Trace von P ist. Und das steht. Okay. Ja, das war ja einfach. Gucken wir doch mal den nächsten. Ich lasse mal der Einfachheit halber mit 2. Ja, es wird klar sein, dass das mit beliebig breiten Summen analog funktioniert. Ja. Was ist das?
Naja, eigentlich müsste es der Leere sein, immer, vereinigt mit den Ws, die entweder in P oder in Q sind.
Ja, das ist also dann formal, in formaler Notation ist das denn was?
Die Vereinigung
der beiden Einzelkreisler. Ne? Also genau. den leeren muss ich dann nicht mehr gesondert behandeln, weil der okay. In beiden dann schon drin ist. Ne? Also das ist gleich. Traces von P vereinigt Traces von Q. So. Ja, also machen wir es der Vollständigkeit halber mal. Ich drücke das jetzt nochmal kürzer aus. Es matchen hier zwei Regeln. Ja, wir erinnern uns, diese Summenregeln, die hatten ja Indizes, je nachdem, welchen Summanden ich dann ausführe. Ja, in diesem Falle sind es also zwei Summanden, also zwei Regeln, die da matchen. Nicht? Es matchen, so das heißt, das ist nicht schön geworden. So, das ist natürlich jetzt hier böses Denglisch, aber wenn mir einer ein deutsches Verbum für matchen sagt, dann nehme ich das. Für Match gibt es übrigens also eine formale Definition. Ja? Also, matchen ist halbes unifizieren. Ja? Also ich mache zwei Terme gleich, indem ich in den linken von beiden was einsetze. Aha. Ja, ne? Hier, ne? Also wir haben ja einen Physiker im Haus, müssen also so einige formale Begriffe definieren. Ja? Also Unifikation ist ein Problem, ein Gleichungslösungsproblem, nämlich sagen wir mal, ich brauche irgendwie einen Metabuchstaben für Ausdrücke, ja, also E und D. Ich will E und D, Terme E und D gleich machen. Indem ich auf beiden Seiten was einsetze, ich will die syntaktisch gleich machen. Ja, also ich will gleiche Gleichung lösen, ohne zu verstehen, was ich da sage. Ist das, ja? Also ich mache zwei Terme gleich, indem ich auf beiden Seiten was einsetze. Das nennt sich Unifikation. Matching ist ein einfaches Problem. Und das setze ich nur auf einer Seite. Und Regeln anwenden ist oft jedenfalls, nämlich dann, wenn ich auf der Objektebene, also hier zum Beispiel bei den Prozesstermen, keine Variablen habe, ist Regel anwenden Matching. Ja, ich habe die, wie sehen denn die Regeln aus? Ja, wenn ich so eine Regel habe hier, ja, diese hier zum Beispiel. Dann enthält die im Grunde Meta-Variablen, nämlich P, P' und Q. Nicht? Das sind ja Platzhalter für beliebige Prozesse, die ich da einsetzen darf. Sowas hat hier die Objektsprache nicht. Ja? Meine Prozesstherme haben keine Prozessvariablen. Die hat Prozesskonstanten, die ich explizit als was Spezifisches definiere, aber die hat nicht Variablen, für die ich irgendwas einsetzen darf. Ja? Aber die Regeln haben das, und das ist auch typisch, dass Regeln das haben. Nicht? Weil die eben allgemein formuliert sind. Und wenn ich also hier Match sage, dann meine ich tatsächlich formal das hier. Ja, ich setze in die Regel was passend ein, sodass das, was ich kriege, nur in diesem Fall dieser Term hier, ja, dass der gleich wird dem Prozess, den ich gerade in der Hand habe. Ja, das heißt also, Matchen ist hier nicht so hingetreddert, sondern meint tatsächlich was Formats. Das ist also insofern ganz schön, dass es hier nur Matching ist und nicht Unifikation. Denn also Matching ist ein wesentlich einfacheres Problem als Unifikation, je nachdem, wo man sich da gerade findet. Zum Beispiel, wenn man eine Bindung hat, Lambdas, Lambda x Punkt irgendwas, nämlich ist die Funktion, die x abbildet auf irgendwas. Die Besonderheit daran syntaktisch ist, dass der Name dieses x egal ist. Das ist im Grunde das, was das also von normalen Substituieren unterscheidet. Und man rechnet dann noch Modulo. Also Modulo tatsächlich zum Ausführen der Funktion. Ja, wenn ich eine Funktion habe, die x auf irgendeinen Term e abbildet, ja, und das anwende auf irgendeinen Term d, dann kann ich das in offensichtlicher Weise auswerten, indem ich mir diesen Funktionskörper hier nehme, e, und damit x durch d ersetze. Das ist die Art, wie ich Funktionen anwende. So. Das nennt sich Beta-Reduktion. So. Beta-Reduktion erzeugt mir eine Beta-Äquivalenz, indem ich einfach diese beiden Seiten vergleiche. Also, und Higher Order Unification und Higher Order Matching ist eben, das sind diese Probleme, wobei ich aber hier dieses Gleichheitszeichen als Modulo diesen Beta ist. So. Der Witz ist jetzt, Higher Order Unification ist unentscheidbar. Und Higher Order Matching ist aber entscheidbar. Das ist ein relativ frisches Resultat, mit dem also der das bewiesen hat. Na gut, nein, der war vorher schon berühmt, aber Das ist also eine der großen Sensationen in der Informatik, die wir uns hat. Ja, oder Rechenwissenschaft. So, habe ich jetzt bestimmt nicht ganz korrekt wiedergegeben, aber so ungefähr. So, also. In diesem Sinne matchen also nur zwei Regeln. Ja. Gut. Wenn Sum 1 matcht, so sieht das aus. Ah, die hatte ich da eben vergessen, ne? So, nicht? Also wenn, das sollte nicht A, sondern Alpha sein, was ja auch ein Tau sein kann, so. Gut, wenn ich also hier einen Übergang bekomme, dann kann das per Sum 1 daran liegen, dass P den macht, oder eben per Sum 2 daran, dass Q den macht. So, mit anderen Worten, P plus Q macht irgendeinen nicht-trivialen Übergang in, sagen wir, R mit einem, also nicht-trivial halt mit einem nicht-leeren Wort, das dann wieder diese Form hat, BW. Ja. Genau dann. Wenn P mit diesem B einen Übergang macht nach P' und P' macht dann mit dem restlichen B einen Übergang nach R, nicht? Denn da landen wir dann anschließend. Oder Q macht mit diesem B einen Übergang nach Q'. Und geht dann mit B nach R. Ja. Und damit sehen wir, dass die gleiche nicht. Also entweder wir haben das leere Wort in der Hand. Gut, das leere Wort ist sowieso auf beiden Seiten drin. Fertig, kein Problem. Das heißt, wir müssen nur gucken, dass die auf nicht leeren Worten übereinstimmen, die beiden Seiten. Gut, ein nicht leeres Wort ist also ein Trace von P plus Q. Genau dann, wenn es ein Trace von P ist, das steht hier, nämlich, dass ich einen B-Übergang und dann einen W-Übergang mache. Oder wenn es ein Trace von Q ist. So, das heißt, das beweist genau diese Gleichung da oben für nicht leere Worte. Ja, schön. Ja, okay, was bleibt uns als nächstes? Zehntens. Nehmen wir mal eine Umbenennung. Ja, was passiert bei dieser Umbenennung? Und die Umbenennung, die benennt mir ja, wie der Name schon sagt, tatsächlich die Aktion um. Und ansonsten kann ich ja alles machen, was ich vorher auch machen konnte. So sah die Regel ja aus. Ich schreibe nochmal die Regel hier hin. Wenn P mit Alpha einen Übergang nach P' macht, dann macht P und dann nach F einen Übergang nach P' umbenannt in das F. Und zwar einen Übergang mit dem F von Alpha statt Alpha. Ja, wir sehen also, dass die Traces von dem Ding hier entstehen, indem wir einfach die Traces von diesem Ding hier nehmen und überall Alpha anwenden. So, das ist jetzt nur, naja, notationsmäßig ist das irgendwie Schweinkram, es sei denn, man kann funktional programmieren. Ja, also was habe ich hier vor? Ich habe hier Worte, also Listen von Buchstaben. Und ich will auf jedem dieser Buchstaben eine Funktion anwenden. So, in der funktionalen Programmierung heißt diese Funktion map von f. Ne? Map f wendet also f auf jedes Element einer Liste. Und dann kommt was, das freut eher wieder die Mathematiker. Nicht? Jetzt kommt also ein Bild unter einer Abbildung. Ne? Platz, nicht? Eckige Klammern heißt, ich schreibe jetzt hier eine Menge hin und bilde die Menge, die ich kriege, indem ich auf alle Elemente der Menge eben diese Funktion hier anwende. In diesem Fall map f. Und da kommt rein Traces von P. Beweis. Ja, die Beweise werden jetzt ein bisschen uniform, nicht? Also, jetzt matcht die Uhr.
Jetzt wird es immer kleiner.
Wie heißt die noch gleich? Irgendwie Rename, nicht? Irgendwie Rename. So. Rename war diese. Also.
Ich glaube, wir haben die Relabeling mit REL genannt.
Relabeling mit REL. Okay. So, also. P von F macht also mit BW einen Übergang nach Q, genau dann wenn. Ja. Wenn was? Wenn P mit Alpha einen Übergang nach P' macht. Bei F Alpha gerade Beta ergibt. Das würde aber dann Beta heißen. Das hat die ganze Zeit so ein bisschen unsorgfältig gemacht. Das könnte ja auch Tau sein. Und deswegen wäre schon die ganze Zeit Beta besser gewesen als B. So. Und das P, das muss dann einen weiteren Übergang machen. Naja, aber was wissen wir denn dann? Wir wissen, dass dann in diesem Falle P mit F umbenannt mit F Alpha einen Übergang nach P'F macht. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist P' umbenannt gemäß F. Macht mit dem Restwort W einen Übergang in unser bewusstes Q.
Müssen wir das W nicht auch umbenennen?
Na, das W, wir haben ja auch schon das Beta nicht umbenannt.
Ja,
wir müssen
dann
wieder so Reverse umbenennen. Das F ist ja wohlgemerkt nicht invertierbar oder sowas. Ja, das geht nicht. So, ja, wie kommen wir jetzt weiter? Jetzt haben wir irgendwie wieder dasselbe Problem wie vorher. Ja. Aha, aber ganz dasselbe ist es eben nicht, sondern es ist einfacher, nämlich mit einem kürzeren Wort. So. Jetzt mache ich also Induktion aller Mathematiker, ja, also ist ja bekannt, ja, der Mathematiker, der sagt gar nicht, dass er eine Induktion anfängt, der rechnet irgendwie los und dann kommt er irgendwann beim selben Problem wieder an, aber etwas einfacher. Also ich meine, das hier ist schon sehr offensichtlich einfacher, also der Mathematiker, da hat sich dann plötzlich irgendwie die Höhe von irgendeinem so Ideal entwickelt oder sowas. Ja. Also hier ist dieses Wort kürzer geworden. Okay. Also, per Induktionsvoraussetzung sage ich jetzt erst, ja. Haben wir das hier Genau dann, gemäß dieser Beschreibung, die wir da behaupten, ja, genau dann, wenn es einen Weg quer gibt, also nach Definition macht P von F irgendeinen Weg über Gang, jetzt nicht nur, wenn ich das Q, sondern auch irgendeinen, genau dann, wenn es einen Weg quer gibt, sodass Weg quer im Trace von P ist und Map F angewendet auf Weg quer, dann gibt gerade W. Ja, und damit jetzt habe ich das nicht falsch gemacht, mit P-Trace von P-Strich, ne? Hier auch P-Strich. So, ne, und dieses Alpha B-Strich, das ist dann natürlich ein Trace von P.
Weg quer, oder?
Weg quer, nicht richtig. Ich bin es ja gar nicht richtig. So, Alpha Weg quer ist ein Trace von P und F von Alpha Weg quer ist gleich Beta Weg. So. Dadurch, dass hier jetzt nur ein Implikationspfeil steht, ja, habe ich jetzt nur eine Richtung nachgerechnet. Also ich habe nachgerechnet, dass immer, wenn ich einen Trace von dieser linken Seite, also P umbenannt gemäß F habe, dass ich dann etwas auf der rechten Seite bekomme. Jetzt müsste ich noch streng genommen nachrechnen, dass das umgekehrt auch funktioniert. Und die umgekehrten Implikationen sind meist sehr leicht zu sehen, weil die nur so Anwenden von Regeln verlangt. Ja. Vielleicht kann man das vielleicht noch schöner sagen. Das ist angeschrieben. Ja, doch, nee, man kann das einfach kriegt irgendwie noch einen Existenzquant korrigiert über das Alpha natürlich, ja, das P' und dann ist also hier das hier wieder äquivalent zu dem Def-Bim-Statement, wo ich diese beiden hier existenzquantifiziere. So, und damit habe ich also hier für wiederum nicht leere Worte, wie üblich, nicht gezeigt, dass die Äquivalenz nicht gut leeres Wort ist, immer geschenkt und auf beiden Seiten sowieso. Da muss ich natürlich aufpassen, ich könnte ja mal versehentlich eine Konstruktion angeben auf der rechten Seite, die das leere Wort nicht enthält, dann wäre es auf jeden Fall falsch. Ne? Aber hier, wenn ich auf das leere Wort, was ja in Traces von P drin ist, MapF anwende, kommt wiederum das leere Wort raus. So.
Warum müssen wir hier eigentlich MapF verwenden und da unten schreiben wir einfach F von Alpha?
Oh nein, das ist ja nur inkonsequent.
Okay.
Jo.
Das bedeutet bei einem Wort eigentlich, man wendet es einfach auf jeden Buchstaben an.
Genau, also man kann das rekursiv definieren, nicht? MapF angewendet auf Epsilon ist wieder Epsilon, leeres Wort, und MapF angewendet auf, dann nochmal bei Alpha, auf Alpha B ist gleich. F-Alpha vorne angehängt an MapReduce fliegt. Das ist die rekursive Definition, die man genau so in den Haskell Libraries findet. Zum Beispiel. Ja, ich eigentlich hier waren sogar ein Prefix.
Okay, so. Bei D. Das ist Restriktion. Immer noch bei den einfachen Filmen. So, also das ist auch einer fürs Publikum. Also, was kommt daraus, wenn ich P restringiert L nehme und davon die Trace-Menge ausrechne?
Auf die Traces von P zurückführen.
Oder? Genau, ja. Wir gucken uns die Traces von P an und gucken wir da, was die von P restringiert hält.
Probier's mal. Es müsste doch eigentlich sowas sein wie Flair-Organie. Was denn so B? Mit der Eigenschaft B in Traces von P. Und B nicht in L.
Ja, L ist aber eine Menge von Dingsbums-Buchstaben. Und B ist ein Wort.
Ich würde sagen, für alle Alpha aus L ist weder Alpha noch Alpha quer in W.
Genau, ne? Also W enthält nichts aus L oder L quer. Ne?
Also und für alle Alpha, Alpha quer mit L.
L enthält nur Namen der einen Sorte, also für alle.
Ja, machen wir Alpha L und L.
Ja.
So, Alpha nicht in W, wenn man das so schreiben kann.
Alpha und Alpha quer beide nicht in W, ne?
Okay, ja.
Genau, nicht? So, jetzt mit etwas doppelter Schreibweise, die eben jetzt hier sagen soll, dass ein Buchstabe in einem Wort vorkommt, durchaus legitim, genau. Ja, das ist richtig so, nicht? Man kann das etwas kürzer schreiben. Nämlich. Das ist Traces von P geschnitten. Ja, ich habe ja diese Aktion. L vereinigt, L quer, nämlich weg. Ja, nicht? Also diejenigen Worte, die in P sind, die in Traces von P sind, aber nur aus Buchstaben zusammengesetzt, die ich nicht verstecke. Ja, der ist dann nicht mehr so fürchterlich informativ, ja, das ist ähnlich wie C. Ja, das heißt, da muss ich, ne, da muss ich zwischendurch wieder Induktion machen, ja, also ich ich komme dann also hier praktisch an so eine ähnliche Stelle, wo ich also hier statt P' umbenannt F, habe ich hier P' restringiert L, habe irgendeinen Übergang, dass das macht, aber mit einem kürzeren Wort, nicht? Und kann dann wissen, okay, solche Übergänge macht es genau dann, wenn P die macht, weil das Wort eben nichts Verstecktes erzählt. So. Nun kommt E. Meistens von P parallel Q. Wow. So, das ist jetzt nichts fürs Publikum. Na ja, gut, nein, ich will jetzt hier keinen zurücksetzen. Wenn man sich da lange genug hinsetzt, dann kriegt man das schon hin. Das sieht folgendermaßen aus. Guck mal ganz links. Also, wie kann das aussehen?
Alle Wortkombinationen, die uns wissen, die.
So, also wie fängt das denn an? Also es fängt an mit, sagen wir, ein Wort wie 1. Was passiert da? Naja, also was können wir überhaupt hier im Punkt machen? Die können ja entweder unabhängig voneinander jeweils irgendwelche Schritte machen, so abwechselnd in irgendeiner Form, ja, oder sie können synchronisieren. So, sagen wir mal am Anfang, synchronisieren sie erstmal nicht, sondern machen irgendwie abwechselnd irgendwelches Zeugs. Okay. Da kommt also B1, nicht, wo die, ja, wie gesagt, irgendwie abwechselnd hantieren. Dann kommt vielleicht mal eine Stelle, wo sie synchronisieren. Dadurch entsteht hier ein Tab. Und dann machen sie vielleicht irgendwie wieder unabhängig irgendwelches Zeugs, da entsteht dann ein Wort B2. Und so weiter. Und irgendwann synchronisieren sie ein letztes Mal, und dann haben sie vielleicht noch irgendwelches Zeugs unabhängig voneinander, wie dann ist das kalt. Okay, das ist aber noch nicht schlimm. Die Frage ist jetzt, wie kommen also diese W1 und so weiter zustande? Ja? Naja, ich muss das ja ausrechnen aus dem, was die Prozesse einzeln können. So, ich habe also jetzt wieder so eine Zerlegung von Traces der beiden Einzelprozesse. Und zwar haben die jeweils hier so Stückchen dazwischen den Synchronisierungsstäben. Die sind natürlich kürzer als das W1. Die ergeben dann jeweils zusammen, irgendwie durcheinander schmeißen das W1, dann das W2 und so weiter. Und dann haben sie hier jeweils eine Stelle, wo sie synchronisieren. Da macht also der eine Aktion und der andere die Koaktion dazu. So. Also. Der erste muss also hier irgendwann mal Alpha 1 machen, dann macht er wieder das Zeugs und so weiter. Alpha n minus 1 bis un, ja, dann ist das klinisch. Ja, das ist dann immer nach dem zweiten. So, das ist dann jetzt, sagen wir mal, ein Trace von Q. Und, naja, entsprechend natürlich bei P, ne? Ich nenne das Ding mal V1 so, und da müssen dann die Queraktionen kommen, also Alpha 1 quer, und so weiter, bis Alpha n minus 1 quer, und dann noch weiter bis Vn. Das ist dann Trace von P. Ja, und da muss ich noch sagen, in welchem Verhältnis jetzt diese Zwischenstücke hier, U1, V1 und so weiter, zu den jeweiligen Zwischenstücken hier stehen. Und ich schreibe dazu WI sei also jeweils ein Shuffle von VI und UI. So, jetzt habe ich ja nicht mal genug Platz hier, meine geschreifte Klammer wieder so zu machen. So, muss ich natürlich jetzt noch definieren, was dieses Shuffle ist. das mal allgemein für irgendwelche Wörter, V und U. Ja, das ist also. Achso, nicht nur das für irgendwelche Wörter X und Y definieren, so. Naja, wie läuft das? Ja gut, am Anfang kommt irgendwie X vielleicht mal dran. Das heißt nicht, dass X als wirklich als erstes kommt, denn X1 kann leer sein. Ja. Dann kommt vielleicht Y mal dran und so weiter. Und dann kommt also Xn, Yn, so das gilt. Naja, diese Xi und Yi, die sind also jeweils Wörter. Also Momente von Eckstern. Und ja, das, ich kriege dann hier jeweils, wenn ich mir die X rausgreife, beziehungsweise die Y, eine Zerlegung der ursprünglich gegebenen Worte X und Y. Das heißt, X1 bis Xn zusammengesetzt ergibt gerade X. Und Y1 bis Yn.
Ist
das
Reihenfolge erhalten?
Das ist Reihenfolge erhalten, genau, denn ich meine, X fängt mit X1 an und hört irgendwann mit Xn auf und hier kommt ja auch X1 vor X2 und so weiter.
Okay.
So, wohlgemerkt, nicht? Also diese Xi sind und die Yi sind Wörter. Insbesondere können die leer sein. Nicht? Das heißt, also hier ist es weder gesagt, dass es mit X anfängt, noch dass es mit Y aufhört. Zum Beispiel kann Yn nicht leer sein, dann ist mit X. Ja. Uff. So, das ist also die Art, wie ich aus den Traces von P und Q jetzt die Trace-Menge von P parallel Q ausrichte. So.
Wer weiß.
Das war, ja, das war die Behauptung jetzt schon.
Wer weiß.
Das sind wir schon verdaut, glaube ich, ne? A und B. So, also hier in diesem Beweis mache ich das eben mal ernsthaft, was ich eben so ein bisschen tralala noch gemacht habe. Ich trenne das in zwei Richtungen. Sprich in zwei Inklusionen. So, also ich stelle mir erstmal vor, ich hätte hier so einen Trace so zusammengesetzt und müsste dann zeigen, dass das ein Trace von P parallel Q ist. Ich schreibe mal, das ist klar. Ja? Gut, es ist dann ein bisschen Notationsarbeit, also ich muss mir vorstellen, ja, ich hätte also hier solche Dinger, U1 bis UN und Alpha 1 bis Alpha N minus 1 und V1 bis Vn und diese Ws hier, die wären also jeweils irgend so ein Shuffle in dieser Form, ja, dann, dann muss ich also zeigen, dass das hier wirklich ein Trace von P parallel Q ist und das mache ich dann durch Induktion über die Wortmenge. Ja, was gibt es für Möglichkeiten? Gut, entweder dieses W1 hier fängt, weil es ja ein Shuffle ist, mit was aus dem ersten an, also aus U1, dann kriege ich also den entsprechenden Übergang per COM1-Regel und dann Induktionsvoraussetzung. Oder das W1, das fängt mit was aus, nee, das war gerade COM2, weil das ist U, das ist okay. Oder das W1 fängt mit was aus V1 an dann ist das also per COM1 und dann per Induktionsvoraussetzung. Oder das erste, oder das W1 ist leer, was auch passieren kann. Ja, wenn das W1 leer ist, gut, dann muss man beobachten, dass ein leeres Wort ein Shuffle von zwei Worten ist, die dann auch beide leer sein müssen. Ja? So, dann fängt das also hier mit dem Tau an, hier mit Alpha 1, wo das U1 leer ist, und hier mit dem Alpha 1 quer, weil das W1 leer ist. Und dann können die also per COM3 gleich synchronisieren, den Tau-Übergang machen, und dann mache ich weiter per Induktion. So, ja, also das ist im Wesentlichen nur Notationsarbeit. Das ist also Induktion über die Länge dieses Worts. So. Was etwas weniger einfach ist, eben zu zeigen, dass es nichts anderes geben kann. So. Ist aber auch nicht wirklich schwer. Nicht? Also wir machen also hier wieder. So, wir machen also hier Induktion über, ich könnte natürlich jetzt sagen, über die Wortlänge, also etwas schöner ist zu sagen, dass wir tatsächlich über das Wort selbst induzieren, also über seinen rekursiven Aufbau. Nicht entweder ein Wort ist ein leeres Wort oder ein Wort besteht aus einem ersten Buchstaben und einem Restwort. Nee, das ist das Induktionsprinzip, das man für Wörter normalerweise verwendet. Klar, es ist sogar weniger allgemein als Induktion über Länge des Wortes, aber um schöner zu sagen, was man tatsächlich verwendet. So, also Induktion über dieses W mit trivialem Induktionsanfang, wie immer. Ja, also wenn das Wort leer ist, dann kommt es hier auf der rechten Seite vor. Gut, das müsste man eben mal checken. Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, dass das N sein muss und so weiter. Ja, aber das N darf 0 sein. Also hier ist es so zu leben, dass es hier rechts ist leer und weiß. So, also Induktionsanfang trivial. Ich mache das jetzt also als Induktion explizit, was wir bisher eben immer im Mathe-Stil gemacht hatten. Also ich nehme jetzt also an, es sei für W schon okay, und zeige dann, dass es für irgendeinen Buchstaben vorne rangehängt und wie ebenfalls so ist. Also, das ist Schritt. Von B auf Beta B. Ne? Ja, okay. So, dann haben wir also so eine Situation. Ja? Beta W ist ein Trace von P parallel Q, das heißt, P parallel Q macht mit Beta W einen Übergang in ein R. So, da. Eine Fallunterscheidung, weil wir jetzt ja drei Regeln haben. Gut. Der erste Fall ist dieser Übergang Beta, mit dem das anfängt, der kommt halt hier von P. Und das macht unter Beta einen Übergang nach P'. Gut, und daraus kriegen wir dann, dass P parallel Q den Übergang macht nach P' parallel Q, und das macht dann den Restübergang nach R. Ne? Also P' parallel Q macht mit W einen Übergang nach R. Ja, da schlägt ich jetzt schon die Induktionsvoraussetzung zu. So, nicht? Also, es existiert also so eine Zahl n und w jetzt noch Alpha B. Also dieses ganze Zeugs da, ja. Dieses ganze Zeugs, was da in der Definition von dieser rechten Seite steht, das existiert also. Und liefert mir zusammen dann das W, nicht? Das in, als also in dieser Darstellung, die hier links in dieser Menge steht. Also ich schreibe es einmal hin, ja, mit. So, nicht? Also so das W so zusammen. Ja. Gut, dann ist klar, dass wir dann kriegen, ja, dann wir müssen eben zeigen, dass Beta W auch so darstellbar ist. Gut, Beta W hat dann, naja, was machen wir? Also das Beta ist ja ein harmloses Symbol, das setzen wir vorne ans W1 ran und kriegen dann ein Wort von wieder demselben Format. Das ist also Beta W1 Tau bis und so weiter Tau Wn. Ja. Gut, damit haben wir erstmal schon mal das Format. Dann müssen wir zeigen, dass hier entsprechend wieder was aus der richtigen Tracing-Menge rauskommt. Das heißt, also gut, wir haben jetzt was genommen aus P'. Wir brauchen also Beta, nee, nicht U1, sondern V1, das war für P. So, wenn ich also jetzt dieses Beta vorne an V1 dranhänge, dann ist das ein Trace von P. Warum? Naja, ohne das Beta ist es nach Voraussetzung ein Trace von P'. Und P macht mit Beta einen Übergang nach P'. Also ist das insgesamt ein Trace von P. Gut, was brauchen wir noch? Naja, hier an der anderen Komponente, das schreibe ich jetzt nicht hin, ändert sich nichts. Ja? Das U1 lassen wir intakt. Also wir haben immer noch denselben Trace von Q. Und was fehlt uns noch? Ja, wir müssen diese Shuffle-Bedingungen noch nachziehen. Gut, es hat sich nur an einer Stelle geändert, nämlich hier das V1, das haben wir geändert zu Beta V1. Naja, aber es ist offensichtlich Beta W1 dann ein Shuffle von Beta V1 und U1 und nicht derjenige, wo wir mit Beta anfangen und dann alles andere machen wie vorher. Und damit sind wir fertig. Uff. In dem Fall. Okay. Komm 2. Das ist natürlich vollständig analog, einfach nur mit den beiden Seiten vertauscht. 3 ist, also das ist dieser erste Schritt, der gemacht wird. Plattform 3 ist. Ja. Also, was haben wir da? Wetter ist in dem Falle gleich tau. P geht mit irgendeinem Alpha nach P'. Und Q geht mit dem entsprechenden Alpha quer nach Q'. Und natürlich, wir landen dann in P'Q'. Und wo hast du dann mit Wiener R? Okay. Jetzt kommt wieder die Induktionsvoraussetzung. Ich schreibe es wieder hin, nicht? Also es existieren wieder auch die ich nenne sie durch Alpha I, nicht? Also Alpha wird vielleicht das Nullte dann. Jetzt gab es noch I. Ne? So, nicht? Und das D hat wieder diese Form D1 Tau und so weiter bis Tau Dn. Okay. Ja, was passiert jetzt? Also jetzt haben wir vorne einen Tau angehängt. Ja, dieser Fall ist also sogar schon einfach. Ne? Also Wetter W müssen wir uns angucken, nicht, dass das die richtige Form hat. Naja, das ist dann gleich Epsilon, dann Tau, nicht, das ist das Wetter selbst, dann W1, dann wieder Tau und so weiter bis Tau Wn. Das Ding nennen wir mal W0, ja, dann setzen wir also gewissermaßen ein zusätzliches W jetzt vor die ganze Reihe. Also wir haben dann nummeriert, wenn ich das selbstverständlich dürfen wir auch bei 0 anfangen zu nummerieren. Und wir setzen auch U0 und V0 gleich leer. Und dann ist auch brav B0 ein Shuffle von U0 und V0, nämlich der einzige Shuffle von den beiden leeren Worten, nicht selber leer. Ja, und damit ist das erledigt. Also, wir haben das in der richtigen Form beschrieben, nicht ein länger jetzt. Und dann ist die Lauf. So, puff, und damit sind wir fertig. Ja. Seit 10 Minuten. Also in 10 Minuten kann ich also nicht den nächsten Prozess machen, weil das Definieren nicht sinnvoll
ist. Wir haben ja später angefangen, also theoretisch können wir auch später aufhören.
Ja, stimmt. Dann machen wir jetzt eine Viertelstunde, dann mache ich noch die Definition. Das ist so eine schlechte Idee. Also. starke Bisimulation. Das ist also jetzt unser nächster Äquivalenzbegriff. Das ist genau das andere Ende des Linear Time Branching Time Spectrum. Also, wir haben letztes Mal angemerkt, also wenn Trace-Äquivalenz mag nicht immer ausreichend sein als Unterscheidungsmerkmal für Prozesse, ja, also man identifiziert Prozesse, die wir lieber auseinanderhalten wollen. Umgekehrt kann man ziemlich sicher sagen, also jetzt mal modulo vorkommender Taus, die man vielleicht nochmal gesondert behandeln will, und zwar annehmen, dass es also diese Silent Actions nicht gäbe, dann würde man auf jeden Fall sagen, also Prozesse, die nicht dieselben Traces haben, die sind auf jeden Fall nicht äquivalent. Die verhalten sich einfach, also selbst für einen weit außenstehenden Beobachter verschieden. So, starke Bisimulation ist nun das andere Ende des Spektrums. Also wenn Dinge stark bisimilar sind, wird niemand auf die Idee kommen, die für verschieden zu halten. So. Was ist da der unterliegende Begriff? Der unterliegende Begriff ist der einer, wie der Name schon sagt, gegenseitige Simulation von Prozessen. Das heißt, was dem Ganzen unterliegt, ist zunächst mal eine Relation, die gar nicht eine Prozessäquivalenz ist, sondern mehr so eine Implementierungsrelation. Was du kannst, kann ich auch. So. Und das ist also der Gegenstand folgender Definition. So, wir hätten also, wir nehmen mal an, wir hätten zwei LTS, ich schreibe jetzt mal 1, ich mache aus der 1 ein I und will also I gleich 1 und 2 haben. Gut, ich schreibe diesen Index jetzt hier nur für die Zustandsmenge durch. Ja gut, bei den Aktionen meine ich damit, dass die tatsächlich für beide gleich sein sollen. Sollen also zwei Label Transition Systems über derselben Aktionenmenge sein. Bei diesen Relationen hier meine ich selbstverständlich nicht, dass die gleich sein sollen. Ja, wie könnten sie, da sie ja Relationen auf verschiedenen Mengen sind. Und haben keine Lust, überall immer an diese Pfeile noch Indizes zu schreiben, deswegen lasse ich sie weg. Aber sie sind natürlich auf beiden Seiten verschiedene Zustandsübergangsrelationen. So, also. So, wir gucken uns jetzt an, irgendeine Relation, die Beziehungen, die die Zustände auf diesen beiden Seiten in Beziehung setzt. Also, eine Relation zwischen Q1 und Q2, also eine Teilmenge von Q1 kreuz Q2. So, jetzt kommt wie angekündigt die eine Hälfte der Geschichte. Also so ein Ding heißt eine Simulation, wenn. Sobald ich zwei, so, also die Simulation ist fieserweise umgekehrt. Also die rechte Seite simuliert die linke. Ja, eine Simulation von T1 durch T2 liest sich das. Ja, was soll das heißen? Also das Ding heißt, soll eine Simulation sein, wenn praktisch es mir sagt, na, alles, was ich auf der rechten Seite einem Zustand auf der linken Seite zuordne, soll das können, was der auf der linken Seite auch kann. So, mit anderen Worten, für alle P, Q aus R, da ist jetzt also ein P ein Zustand auf der linken Seite und Q ist einer auf der rechten, der ihn angeblich nachmacht. Gut, nehmen wir mal also an, der auf der linken kann irgendwas. Der kann also mit Alpha nach P' wirken. Dann soll der auf der rechten Seite das auch können. Dann existiert also, verlange ich, ein Alpha-Schritt von dem Q, das landet in irgendeinem Q'. Ja, nun muss ich zusehen, dass es jetzt mit der Äquivalenz nicht an dieser Stelle aufhört oder den Nachmachen. Ja, also es könnte ja jetzt sein, dass also der hier zwar einen Alpha-Schritt nach P' macht und Alpha-Strich kann alles, P' kann alles mögliche Zeugs machen. Und Q sagt stolz, ich kann das nachmachen und landet in Q' und Q' ist aber womöglich ein Deadlock oder sowas. Ja. Das wollen wir nicht. Wie stellen wir sicher, dass das nicht passiert? Nun, wir verlangen, dass Q' wiederum das kann, was P' kann. Also, wir verlangen, dass P' Q' wiederum ein R.
Ist dieser Punkt ein Grund eigentlich?
Nee, der Punkt ist einfach nur ein Trendzeichen, der den Quantor trennt von der Aussage, die da quantifiziert wird. Ah. Wird nicht immer geschrieben, das ist ein bisschen Traditionssache. Ja, das war eine Simulation und hast du schnell gesagt, dass eine Bi-Simulation ist. Eine Bi-Simulation heißt, das geht auch rückwärts. Also es kann auch jeweils der Zustand auf der linken Seite das machen, was der auf der rechten Seite machen kann. Und das lässt sich sehr kurz so ausdrücken. R ist eine Simulation, das heißt, es kann immer der rechte das machen, was der linke machen kann. Und R minus, die Umkehrrelation, ja, die ist ebenfalls eine Simulation. Nicht? Ich ändere nicht? Also R minus ist mal gerade die Menge der umgekehrten Paare, also die Menge aller Paare y, x, sodass x, y aus R stammt. So, also R ist eine Bi-Simulation, wenn R selbst eine Simulation ist und seine Umkehrrelation auch. So, und jetzt können wir uns noch kurz Gedanken machen über unser Lieblingsbild, nicht? Die beiden Kaffeemaschinen, die wir bisher noch nicht geschafft haben zu unterscheiden, weder mit Traces noch mit Completed Traces. So, bisimilar oder nicht bisimilar? Also finde ich eine Bisimulation, die mir diese beiden Zustände hier in Relation setzt, oder nicht?
Ich würde sagen nein.
Ja, warum nicht?
Weil nachdem man Coin macht, ist das danach nicht mehr quasi ein Paar in der Simulation. Wenn die rechte die linke simulieren sollte,
ja, zum Beispiel. Genau, nicht? Also wenn jetzt, naja, nicht? Also wenn die rechte die linke simulieren soll, was könnten wir machen? Also wir wollen die beiden hier in Relation setzen, keine Scheibe. Also so irgendwie, ja, dass wir die in Relation setzen. So. Okay, ne? Wir können das R klein halten, das ist also der Charme an der Sache. Ja? Also es ist nicht gesagt, dass ich also jetzt zu allem irgendwie was Äquivalentes finde, das kann aufhören, sobald das irgendwie reicht. Gut, der hier kann irgendwas mit Coin machen, dann muss der hier auch das mitmachen, dann damit machen können. Und naja, klappt. Ne? Also ich kann ja durchaus die beiden hier in Relation setzen. Ja? So, nicht? Und hat dann jetzt schon mal vorgebaut, dass jetzt ja gleich Kaffee oder Tee kommt, ja. Aber das Problem ist jetzt sind die beiden zum Beispiel in Relation. So, wenn ich die beiden in Relation setze, der hier kann Tee sagen. Das kann der nicht nachmachen. Und dann insofern bin ich auf die Schnauze gefallen. Das heißt, die beiden darf ich eigentlich nicht in Relation setzen, die beiden auch nicht. Und schon stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, also das klappt. Also dieser Begriff, der hält mir tatsächlich unsere beiden Kaffeemaschinen auseinander. So, den schauen wir uns nächstes Mal genauer an. Jetzt ist es einfach noch gleich. Ne? Das ist also der feinste granulare Begriff, das ist diese Steigerung von zusammengesetzten Adjektiven sind immer komisch, nicht? Also, das heißt sicher nicht feingranularste, sondern das heißt der feinst granulare Begriff von Prozessäquivalenz. Jo, sind noch Fragen?
Mich interessieren dann immer nur Bi-Simulationen, die dann eben ein Paar von.
Ja, ich habe noch nicht gesagt, was es heißt, dass zwei Prozesse bisimilar sind. Ja, zwei Prozesse sind, schreibe ich nächstes Mal genauer an, bisimilar, genau dann, wenn zwischen ihnen eine Bisimulation existiert, also wenn eine Bisimulation existiert, die sie in Beziehung setzt. Genau.
Weil es ja immer eine leere
Bisimulation. Genau, es gibt eine leere Bisimulation, die also herzlich wenig nützt. Genau. Aber es ist eine Bisimulation. Also das nennt sich dann nachher ein koinduktiver Beweis. Also wenn ich, ich will also beweisen, dass zwei Zustände verhaltensgleich sind und das zeige ich, indem ich zeige, dass eine Bisimulation existiert, die die beiden in Beziehung setzt. Man sieht so ein bisschen das Duale zur Induktion. Ja, also Induktion hat zu tun mit Abgeschlossenheitseigenschaften. Ja? Also die natürlichen Zahlen sind zum Beispiel die kleinste Menge, die Null enthält und unter Sukzessor abgeschlossen ist. Das ist Induktion. Ja? Wenn ich von irgendeiner anderen Teilmenge der natürlichen Zahlen zeigen kann, dass sie Null enthält und unter Sukzessor abgeschlossen ist, dann sind es schon die ganzen natürlichen Zahlen. So. Nicht, dann, es reicht mir also, es reicht mir, um eine Eigenschaft über alle natürlichen Zahlen zu zeigen, ja, reicht es mir zu zeigen, dass sie in allen Algebren für Null und Sukzessor gilt, gewissermaßen, also allen Mengen, die unter Null und Sukzessor abgeschlossen sind. So, dual dazu ist also, sind koinduktive Beweise in der Existenz. Ich muss also in Zeugen dafür angeben, dass bestimmte Dinge existieren, in diesem Fall eine Bisimulation. Das machen wir im Laufe des Kurses dann später nochmal in der Fixpunkttheorie so ein bisschen formaler, als das heißt. Ja, das ist also ganz kurz gesprochen hat jedenfalls Induktion immer was mit einem Altquantor höherer Stufe zu tun und Koinduktion mit einem Existenzquantor höherer Stufe. Und den sehen wir hier. Ja, also deshalb, wir sehen ihn noch nicht, aber wenn ich jetzt das nächste Mal würden wir ihn sehen, also zwei Zustände sind bisimulär, wenn eine Bisimulation existiert, die sind Beziehung ist. Weitere Fragen. Ach so, heute wird ja deine Wege angegriffen.
Ja. Das vermutlich der Weg.
Okay. Ja, dann bis Donnerstag.